Jeanette, Herder, ihr Teil verloren hier. Okay. Jetzt wisst ihr, wie sie heißt. Okay. Ich möchte einfach beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir werden deine Segnung suchen und finden. Danke, dass du uns inspirierst. Danke, dass du uns beschenkst. Danke, dass wir dein göttliches Leben empfangen haben und ausleben dürfen. Amen. Amen. Ich will kurz ein paar Bücher vorstellen, die hinten auf dem Büchertisch sind. Das erste Buch, zwei Bücher möchte ich mal besonders vorstellen, die etwas zu tun haben mit Heilung, aber vielleicht ein bisschen anders, wie wir das hier, wo wir den Schwerpunkt setzen, nämlich Heilung der Gedankenwelt. Das eine Buch trägt den Titel K.O. oder okay, entweder ist die Gedankenwelt ein Unkrautdschungel oder eine blühende Oase. Und die Gedanken entscheiden, deine Gedanken heute entscheiden, wo du in 5 Jahren sein wirst. Und deine Gedanken von gestern haben entschieden, wo du heute sein wirst. Also ist es wichtig, ein Hobby zu vollziehen, was wir Denken nennen. Okay? Es passiert hier hinter der Hirnschale auf dem Höcker, sitzt ein Wunderwerk, 1500 Gramm schwer, plus minus bei dem einen oder anderen. Und da vollziehen wir unser Hobby. Das zweite Buch, was auf der gleichen Linie liegt, ist das Buch Für immer ein Opfer, nein Danke. Was mir auffällt, die Opfer sind überall, sie sind fast allgegenwärtig, weil wir ja in einer gefallenen Welt leben. Überall lauter Opfer. Es ist egal, wohin du gehst, es ist egal, in welche Gemeinde du kommst. Leute sind Opfer da draußen gewesen, kommen in eine Gemeinde rein und stellen fest, boah, da sind ja lauter Opfer Ehrenplätze. Dann wirst du therapiert, dann machst du deine religiöse, therapeutische Odyssee. Aber das Problem ist einfach, dass sehr häufig das Traumatische, was in der Vergangenheit passiert hat, die Tendenz hat, die Gegenwart zu blockieren. Um es auf den Punkt zu bringen, der Teufel wird die Vergangenheit benutzen, um die Segnung, die Gott in der Gegenwart hat, zu rauben, damit wir nicht in die Zukunft kommen. Das nächste Mal, wenn der Teufel dich an dein schlimmes Gestern erinnert, erinnere ihn an seinen schlimmen Morgen. Wir brauchen wirklich eine absolute, powervolle Idee. Und dieses Buch mit dem anderen zusammen, das ist ein Breitbandantibiotikum für die Birne. Okay. Lass deinen Träumen Flügel wachsen. Ich lebe heute in einem Traum. Ich habe vor 20 Jahren geträumt, den Heilungsdienst zu haben. Dieses Gebäude hier, das war embryonal irgendwann mal angelegt. Und in diesem Sinne können Männer schwanger werden, genauso wie die Frauen. Und dieses Buch handelt von den Prinzipien, göttlichen Prinzipien, wie wir mit göttlichen Träumen schwanger werden können. Es ist eine Sache, eine gute Idee zu haben, es ist eine zweite Sache, eine Gottesidee zu haben. Eine Gottesidee zu haben ist bei weitem besser. Wisst ihr warum? Weil Gott diese Idee sponsert, beflügelt, unterstützt und die Ressourcen freisetzt. Und plötzlich hast du so ein Gebäude und sagst, hoch, das war ein kleines Körnchen. Diese Gemeinde begann in einer Kneipe, in einer verräucherten Kneipe. Einfach eine Gottesidee. Der ganze Prozess von der Empfängnis bis hin zur Geburt, Presswehen, Scheinschwangerschaften inklusive, all das wird in diesem Buch hier behandelt. Es ist also ein spirituelles, gynäkologisches Handbuch für die Realisierung großer, wichtiger Träume. So, wer hat's noch nicht? Okay, du kriegst es hier, die Blonde mit der Brille. Dann, der Klassiker, Gottes Heilungspower heute erleben. Wer hat das noch nicht? Okay, dieses Buch beantwortet definitiv viele Fragen, die wir haben in Beziehung zum Heilungsdienst. Vor allen Dingen beantwortet es anhand von praktischen Beispielen. Menschen, die geheilt worden sind, die Heilung verloren haben, was haben sie gemacht, um die Heilung wieder zurückzukriegen? Nur als Beispiel. Viele Themen, umfangreich, will Gott alle heilen, was auch immer die Frage ist. Aber es lebt von der Beschreibung und den Zeugnissen der Menschen. So, wer hat es noch nicht? Jetzt geben wir es mal. Sie kriegt es hier. Ja. Gut, dann das Thema, was wir jetzt haben, die Salbung, nach der du dich sehnst. Wenn wir gleich ein bisschen einsteigen in das Thema. Ich hätte mir gewünscht, dass ich die Information vor 15 Jahren gehabt hätte. Ich weiß, vieles wäre anders gelaufen. Die Salbung, das ist die Kraft auf deinem Leben, die dir hilft, im Übernatürlichen drin zu sein, drin zu leben, es zu erleben. Wer hat das Buch noch nicht? Leute, das Buch ist ein Muss, okay? Ein Muss für jeden. Ups. Okay. Gut. Dann legen wir los. Ich möchte einfach mit dem Gedanken beginnen, warum brauchen wir die Salbung? Es ist in euren Unterlagen drin, die Stichpunkte. Da könnt ihr also richtig mitverfolgen. Das ist das erste Skript von mir, wo man mit was reinschreiben kann in dem Ordner. Okay, wenn ihr es aufgeschlagen habt, dann legen wir los. Denn wir probieren, ohne die Salbung Problembergen zu befehlen, dass sie sich hinwegheben, werden sie sich als unverrückbar erweisen. Wenn du den Lobpreis anstimmst oder machst in einer Gemeinde und keine Salbung in diesem Lobpreis ist, werden es nur gesungene Lieder sein. Das heißt, die Gemeinde wird gar nicht in die Gegenwart Gottes geführt sein. Wenn du Menschen befreien willst von dunklen, dämonischen Bindungen und da ist keine Salbung, alles, was du hinterher haben wirst, ist eine heisere Stimme. Wenn du probierst, Kranken die Hände aufzulegen, aber es ist keine Salbung, da werden keine Resultate da sein und es wird dich frustrieren. Zu predigen ohne die Salbung, die Bibel sagt, das ist wie eine Wolke ohne Regen. Und da kommt nichts auf diese trockene, zerklüftete, kollektive Seelenlandschaft des Gemeindelebens. Ohne die Salbung werden wir die Licht- und Salzkraft gar nicht entwickeln und entfalten können, von der Jesus geredet hat, dass wir sie haben sollten. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ohne die Salbung zu evangelisieren. Und mag die Strategie noch so gut durchgestaltet und eine Gemeindewachstumsstrategie sein, es wird keine Ergebnisse haben. Es wird ein frustrierendes Unterfangen sein. Wir brauchen die Salbung. Und wenn die Salbung in deinem Leben zunimmt, wird Satans Einfluss in deinem Leben abnehmen. Das ist ziemlich klar. Sie wird sogar, der Einfluss Satans wird eliminiert. Und du wirst anfangen, das Reich Gottes in Kraft zu demonstrieren. Die Salbung ist Gottes Geschenk an Menschen, die den Menschen hilft, andere zum Glauben zu führen, Menschen zu befreien, Menschen zu beglücken. Ich möchte über die Salbung und die Effektivität im Dienst ein bisschen mit euch nachdenken. Es gibt so einen Spruch im Management, der heißt, Attraktivität bewirkt Anziehungskraft. Anziehungskraft bewirkt Nachfrage. Nachfrage bringt Stückzahl. Stückzahl ist ja, was wir wollen, okay? Stückzahl bringt Erweckung. Also, Attraktivität bewirkt Anziehungskraft. Das weiß jedes Teenie-Mädchen. Ihr, die ihr Kinder habt, ihr wisst, Attraktivität bewirkt Anziehungskraft. Anziehungskraft bringt Nachfrage. Die Salbung ist etwas, was dich hochattraktiv macht. Die Salbung ist etwas, was Jesus so faszinierend gemacht hat, dass die Leute in Scharen ihm hinterhergelaufen sind. Sie haben Dächer abgedeckt, um ins Gebäude zu kommen. Die Synagogen wurden leerer. Die Massen, die ihm folgten, wurden größer. Die Pharisäer sind bald durchgedreht. Die Massen waren unterwegs. Sie verzichteten auf Mahlzeiten. Sie sind Tag und Nacht unterwegs gewesen. Ihr Magen hat geknurrt bis in die Knie runtergehangen. Aber sie mussten in seiner Nähe sein. Warum? Was war das Attraktive an der Salbung? Die Salbung begegnet der Not. Schau mal, in dem Moment, wo du einen Dienst hast, der einer Not begegnet, begegnest du einem Menschen. Wusstet ihr das? Natürlich. Ja? In dem Moment, wo ich meinen Dienst aufbaue, dass er wirklich effektiv den Nöten von Menschen begegnet, werde ich immer vielen Menschen begegnen. Meine Mutter hatte einen Dienst, der vielen Menschen geholfen hat. Auf ihrer Beerdigung war nicht wenig. Viele sind weltweit unterwegs gewesen, konnten gar nicht da sein, aber ihr Leben hat Menschen gedient. Und auch wenn sie einige schon überlebt hat, sie ist vor ein paar Wochen heimgegangen und wir hatten hier eine Abschiedsfeier. Aber ich verspreche dir eins, wenn du gehst und diesen Planeten verlässt, dann würden auf deiner Beerdigung nicht nur zwei, drei Leute rumhängen, weil dein Leben Spuren hinterlassen hat. Und das ist die Salbung, die uns attraktiv macht. Warum? Weil sie einer Not begegnet. Und wenn wir der Not begegnen, begegnen wir immer Menschen. Wir können sagen, die Salbung bewirkt in uns, dass wir einen gewissen Kundennutzen haben. Lass mich mal so das ausdrücken, für die Welt da draußen. Wir haben einen höheren Kundennutzen. Wir haben das beste Produkt. Aber lass uns mal über Kundennutzen und Kundenerlebnis nachdenken. Wenn ein Mercedes-Verkäufer in einer Woche 6 Mercedes verkauft und ein anderer in 2 Wochen nur einen verkauft, ist der Mercedes schlechter, den der andere verkauft hat? Nein, sie kamen alle vom gleichen Fließband. Also am Produkt kann es nicht liegen. Es liegt offensichtlich am Kundenerlebnis. Stimmt's? So, und jetzt haben wir das allerbeste Produkt. Unser Produkt ist das Evangelium pur. Es ist gut für Leib, Seele und Geist. Es bringt den Menschen eine ganze Menge. Verstehst du? Es bringt ewiges Leben. Es bringt eine Befreiung von Schuldkomplexen. Es bringt Heilung. Es bringt einfach ein Glücksgefühl. Es nimmt Einsamkeit. Hey, es ist absolut wunderbar. Nur dieses beste Produkt landet nicht bei den Kunden da draußen in der Welt, weil die einfach so ein schlechtes Kundenerlebnis haben. Weißt du, Jesus hat gesagt, komm und sieh. Viele könnten sagen, komm und erschrick. Ja? Krieg die Panik und sag, ich will nie so werden. Hey, wie du kommst gegangen, wirst du auch empfangen. In der Welt. Deswegen, wir müssen auch ein entsprechendes Auftreten haben. Wir müssen rauskommen aus unseren religiösen Konsumburgen, andocken an die säkulare Welt und sie probieren zu erobern. So, die Gedanken, die ich eben gesagt habe, bringen mich zu 2 Fragen. Erstens, was müssen wir tun, damit die Menschen uns suchen? Und wie steigern wir unsere Anziehungskraft? Die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort lautet, werde voll Heiligen Geist und diene ihnen. Das ist einfach. Die großen Dinge sind so einfach. Werde voll Heiligen Geist und diene ihnen. Ich habe festgestellt, dass es leichter ist, Menschen zum Glauben zu führen, wenn sie mir wegen der Salbung nachlaufen, in Anführungszeichen. Ja? Weil die Salbung ist etwas, was sie letzten Endes überzeugt und überführt von Gott. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis hin ans Ende der Welt. Der Prophet Daniel bringt das Ganze nochmal auf einen ganz anderen Punkt. Er sagt Folgendes. In Daniel 11, Vers 32, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn du deinen Gott kennst, wirst du ein starkes Leben führen. Du wirst dich als stark erweisen. Und das hat zu tun mit Beziehung, das hat zu tun mit Freundschaft, das hat zu tun mit Partnerschaft, das hat zu tun mit Intimität, mit den Dingen, von denen wir gestern geredet haben. Bitte Gott nicht um mehr Salbung, wenn du dich ihm nicht mehr hingeben willst. Aber wenn du dich ihm mehr hingibst, wird er dir mehr Salbung geben. Das ist der ganze Prozess. Er wird immer großzügig geben. Und die Salbung ist uns nicht gegeben, das haben viele Charismatiker missverstanden, für prickelnde Veranstaltungen, charismatische Segne-mich-Clubs. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, habe ich schon gesagt, ist raus aus dem frommen Ghetto. Für mich ist so häufig die Gemeinde Jesus wie der Bär, ich habe es gelesen, in einer tschechischen Stadt war ein Bär, der ist immer im Kreis herumgelaufen, der war hospitiert. Ja, hospitalisiert. Es war ein kleines Grundstück da, in dem er laufen konnte. Und dann haben Leute sich beschwert und haben gesagt, das ist Tierquälerei. Man hat dieses Areal dramatisch vergrößert. Und dann hat man wieder reingeschaut. Und was ist passiert mit dem Bär? Er lief die gleichen alten, ausgetrampelten Pfade immer wieder im Kreis. Das ist ein Bild für viele Christen. Und deswegen, wenn ihr hierher kommt, ihr werdet gesegnet, um auszubrechen, um durchzubrechen. Ja? Auszubrechen aus der Normalität und durchbrechen in die Dimension der Salbung, um ein Leben zu führen, was definitiv die Hölle plündert und den Himmel bevölkert. Wir sind dazu berufen, rauszukommen aus religiösen Konsumburgen und die Welt zu erobern. In Psalm 2, Vers 8 heißt es, fordere von mir, ich will dir Nationen geben. Das steht ja nicht umsonst da. Wir dürfen fordern. Heute Abend, wir haben überall Plakate aufgestellt, vorhin haben wir gebetet, wir fordern vom Herrn, dass heute Abend viele Menschen zum Glauben kommen. Seelen zum Glauben kommen. Da könnt ihr am Tag über beten. Und dass die Medien still sein müssen. Dass wir einfach Klappe halten, keine negativen Berichte bringen können. Und dass viele, viele Menschen durchbrechen. Die Salbung wird uns helfen, Bedrückte zu befreien, Kranke zu heilen, die Hölle zu plündern, den Himmel zu bevölkern und noch etwas. Du wirst nicht mehr Zeichen und Wundern hinterherlaufen, sondern Zeichen und Wunder werden dir folgen. Lukas 16, Vers 17. Und das unüberwindbare Reich Gottes wird demonstriert werden von dir. Aber wir müssen uns mal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich überhaupt die Salbung? Was ist die Salbung? Egal wie viel über die Salbung gepredigt wird, die Leute wissen hinterher auch nicht genau, was ist die Salbung. Es ist wie mit dem Begriff Charisma. Ja, keiner weiß so richtig, was es ist, jeder weiß ungefähr, was es ist. Es gibt 100.000 Definitionen, mit der Salbung ist es ähnlich. Wisst ihr, was ich denke? Man kann den Begriff Salbung tot analysieren. Es ist besser, das zu vergessen. Es ist besser, manchmal in etwas zu leben, was man gar nicht so richtig kennt. Glaubt ihr, es gibt Dinge, in denen müssen wir leben, die wir gar nicht richtig verstehen? Eins, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie Heilung passiert. Leute, die behaupten, die Antworten auf alles zu haben, sind gefährliche Leute. Es muss Dinge geben, in denen wir leben, von denen wir nicht genau wissen, wie es abläuft. Es wird viele Warum-Fragen geben im Reich Gottes. Und das ist auch nicht schlimm. Aber das zeigt letzten Endes auf, dass es einen gibt, der die Antwort hat, die die letzte Autorität hat und Instanz, und vor dem werden wir uns immer verbeugen. Viel besser ist es, wenn ich nicht so viel über die Salbung weiß, der Salbung hinterher zu jagen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit der Person des Heiligen Geistes zu haben. Habt ihr heute Morgen gesagt, guten Morgen, Heiliger Geist? Es war schön gestern Abend, es war schön heute Nacht. Ja. Vielleicht konnte der eine oder andere gar nicht so kräftig durchschlafen, weil das alles noch so gearbeitet hat. Das ist absolut normal. Ja. Und da ist einfach die Gemeinschaft, die wird dann aktiviert, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Die einen sagen, Mensch, es ist so schlimm, ich kann nicht schlafen. Weißt du, der Gesalbte sagt, doch wunderbar, kannst du beten. Dann wirst du einschlafen. Ja. Okay, was ist die Salbung? Die Salbung ist die Kraft Gottes, die sich in unserer Gegenwart manifestiert. Sie ist die Gegenwart Gottes auf Menschen, die ihnen hilft, Außergewöhnliches zu tun. Und wenn die Salbung stark im Leben eines Menschen ist, wird das unübersehbar für die Mitmenschen sein. Eine weitere Eigenschaft der Salbung ist folgende. Salbung kann wie Elektrizität gespeichert werden. Zum Beispiel in Tüchern. Ich gebe euch einfach mal diese Schriftstelle, Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12. Die Schweißtücher des Paulus wurden genommen, sie wurden auf die Kranken gelegt und die Kranken wurden auf einen Schlag geheilt. Man nahm das Schweißtuch des Paulus und legte es auf die Dämonisierten und sie fingen an zu schreien und die Dämonen schrien sich raus und mussten die Person verlassen. Ein einfaches Stück Stoff hat richtig Wunder bewirkt. Und ich muss es mal so ausdrücken, die Salbung in einem Menschen ist in der Lage, aus diesem Menschen herauszuströmen, eine ganze Gruppe zum Glauben zu führen, wie bei Petrus, eine ganze Gruppe zu überführen, eine ganze Gruppe in die Dimension der Taufe im Heiligen Geist hineinzuführen, eine ganze Menschengruppe zu heilen. Die Salbung ist gewaltig und das sind die Ströme aus deinem Inneren, die hervorfließen, die hervorkommen. Ich habe gestern Abend erzählt von Elisa, der hinter Elia her war. Ich denke, dass der Elisa nicht über Nacht ein Salbungsexperte war. Aber er war beim Elia auf den Fersen und er hat verschiedenste Salbungen kennengelernt und erlebt. Er hat ihm gedient und letzten Endes hat er das empfangen, was er so ersehnt hatte. Und dann ist Elisa irgendwann gestorben und ich möchte es mit euch jetzt lesen im 2. Könige 13, Vers 20 bis 21. Da heißt es, und Elisa starb und man begrub ihn und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und auf die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Also Elisas Salbung befand sich nach seinem Ableben immer noch in seinen Knochen. Diese alten Knochen waren immer noch gesalbt. Und jetzt nehmen Sie eine Leiche, werfen Sie da schnell drauf. Und da ist, verstehst du, wenn zwei Leichen aufeinanderprallen, sind die nicht in der Lage, ihren Glauben zu praktizieren. Okay? Sie können kein Gebet mehr formulieren. Ist unmöglich. Aber die Salbung in diesen toten Knochen, verstehst du, die da eingelagert war über die Jahre, das hat das Leben zurückgebracht in den anderen. Da war mehr Salbung in den alten Knochen vom Elisa wie in so manchen Prediger. Da ist mehr Salbung in den Tüchern drin gewesen von Paulus wie in so manchen Menschen, die das Evangelium verkündigen. Bevor ich einen Heilungsgottesdienst zum Beispiel durchführe, gucke ich, dass ich auf meine geistliche Wattzahl komme. Du kannst doch mal mit einer 12-Volt-Batterie eine kleine Taschenlampe bedienen, aber das reicht dann nicht mehr für den Spot, den du brauchst für einen großen Saal. Wenn dann nachher 2.000-3.000 Leute sind, brauchst du einfach eine andere Voltzahl. Und wie kommen wir da rein? Also ich denke, ein wichtiger Weg ist einfach, die Anbetung Gottes ist natürlich die Meditation über ihn, das Nachdenken über ihn, das Vollwerden mit dem Heiligen Geist. Werdet voll Heiligen Geistes, die Gemeinschaft mit ihm, sein Wort, das wir aufnehmen. Wir haben gestern ja einiges durchexerziert. Und dann wird etwas in uns heranreifen, was uns ermöglicht, einen interessanten Dienst zu tun. Bei mir war das vor einigen Jahren immer so, nach dem Heilungsgottesdienst, ich war happy, der Heilige Geist hatte eine ganze Menge getan, aber vor jedem neuen Heilungsgottesdienst kam wieder die Panik, wird er es wieder tun? Ist er immer noch da? Ja, wird er wiederkommen? Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das liegt eigentlich an meiner Dienstbeziehung zu ihm. Ich habe ein Stück weit eine Dienstbeziehung, aber in dem Moment, wo mehr Sicherheit gekommen ist, wie in jeder Beziehung, baut sich ja Sicherheit auch erst mit der Zeit auf, ja, war es keine Dienstbeziehung mehr, sondern war es eine Freundschaft. Und dann war es das Heilige Geist. Wir gehen gemeinsam in die Schlacht. Wir machen es gemeinsam. Und das ist was absolut Entspannendes. Das nimmt den Stress raus. Das ist wohltuend. Weil du kannst in einen enormen Stress reinkommen. Schaut mal auf euren Zettel. Irgendwo geht das da weiter. Gesalbt für den Dienst steht da. Ich glaube, dass jeder von uns die notwendige Salbung für seinen Dienst kriegt. Wenn Gott jemanden beruft, dann salbt er die Person auch. Egal welcher der vielen Dienste, die die Bibel beschreibt oder in denen wir drinstehen sind, wenn Gott dir einen Dienst gegeben hat, dann gib dir auch die Salbung für den Dienst. Denn die Salbung ist jene Kraft, die uns befähigt, den Job zu tun. Die Salbung, das ist Gottes Über auf deinem Natürlichen. Deswegen bist du übernatürlich. Im 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11 sind die Gaben des Geistes aufgezählt. Und ihr seht da diese drei Kategorien. Die Offenbarungsgaben, die Kraftgaben, die verbalen Gaben. Die Offenbarungsgaben sind einfach zum Beispiel das Wort der Weisheit. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Jesus sagt, von dem Meinen wird er es nehmen und euch geben. Du machst deinen Mund auf und plötzlich kommt etwas aus dir heraus. Und du weißt, es ist nicht von mir. Es ist eine göttliche Information. Es ist ein göttlicher Funke. Gott selber hat gesprochen. Gott selber hat mich inspiriert. Das Wort der Erkenntnis, das ist eine Offenbarungserkenntnis bezogen auf Vergangenes, Gegenwärtiges oder auch Zukünftiges. Oder das Wort der Erkenntnis, Gott gibt uns einen Impuls, was er gerade jetzt machen möchte und dann realisiert sich das auch. Oder die Unterscheidung der Geister. Die Unterscheidung der Geister ist deswegen wichtig, weil wenn du geistlich irgendwo im Kampf bist, musst du wissen, ob du mit Kanonen auf Spatzen schießt, okay, und hinterher heiser bist, oder mit dem Luftgewehr auf dicke Elefanten. Siehst du, die Waffen, die du brauchst für deinen Kampf, sind von Bedeutung für deinen Gegner. Du musst wissen, ob du an deiner Angel einen kleinen Barsch hast oder das Ungeheuer von Loch Ness. Ja? Die Gabe der Geisterunterscheidung wird dir helfen, das herauszufinden. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist aber nichts Mysteriöses. Das ist, was viele Leute denken. Das ist, der Paulus hat die Gabe der Geisterunterscheidung gehabt, weil diese Frau in Philippi ihm hinterhergelaufen ist. Hey, der brauchte keine Gabe der Geisterunterscheidung. Die Frau war eine Wahrsagerin. Der wusste genau, sie hat einen anderen Spirit. Da brauchst du keine Gabe der Geisterunterscheidung. Oder das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Ja? Also wir machen es manchmal komplizierter, wie es ist. Dann die Kraftgaben. Die Gabe des Glaubens, Gottes übernatürliche Glaubensdimension entfaltet sich in einem Menschen, zum Beispiel um Wunder zu empfangen. Da könnte man jetzt viel drüber sagen, gerade über die Dimension des Glaubens. Dann das Wirken von Wundern, denke an Jesus, an Stephanus, an Mose, an Personen der Geschichte und der Gegenwart. Und dann redet die Bibel von Heilungsgaben, das ist ein Plural. Also verschiedene Gaben. Der eine ist mehr orthopädisch tätig, der andere ist vielleicht gut im Bereich des Gehörs. Ich mache nur immer die interessante Beobachtung, wenn jemand denkt, boah, es klappt jetzt gerade mit den Ohren, ja, dann sage ich, okay, dann bete mal für all diejenigen, die ein Gehörproblem haben. Und auf einmal scheint es weg zu sein. Dann sagt man, hey, ich dachte, es sei doch eine Gabe. Wenn ich eine Gabe habe, kann ich doch drüber verfügen. Persönlich sage ich dem Publikum immer, ich habe keine Gabe. Leute können das anders sehen, wir können das unterschiedlich beurteilen. Ist auch egal. Ist eine Definitionssache. Entscheidend für mich ist doch, dass ich den Geber jeder Gaben habe. Und danach strecke ich mich aus. Okay? Wenn ich den Geber jeder Gaben habe, dann probiere ich auf den nächsten Level zu gehen. Und dann lasse ich mich nicht reduzieren auf etwas, wo es mal funktioniert hat oder mal immer mal wieder funktioniert, sondern ich bin einfach experimentell im Glauben unterwegs. Ich sprenge den Rahmen immer wieder und das ganze Glaubensleben fängt immer wieder an, sich neu zu definieren. Das waren die Heilungsgaben. Jetzt kommen die verbalen Gaben, die Gaben der Prophetie. Diese vermittelt Gott eingegebene Inhalte, die für Einzelpersonen oder Personengruppen von Bedeutung sind. Dann B, die Gaben in neuen Sprachen zu reden. Sehr wichtig übrigens für die Selbsterbauung. Ja, im Heiligen Geist, wenn du in Sprachen betest, das erbaut deinen Geist. Das schreibt der Paulus. Und du wirst einfach vitalisiert, du wirst fit. Mach das einfach mal ein paar Minuten, mach das mal eine halbe Stunde. Und du merkst, da wird etwas von hier unten hoch transportiert. Ich weiß nicht, wo der Geist ist, wahrscheinlich hier unten. Ja, aber es kommt hoch, es kommt etwas hoch, es setzt eine Dynamik in dir frei. Dann die Gabe der Auslegung der Sprachen. Die Salbung ermöglicht uns ein Leben im Sieg. Deswegen heißt es in Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Salbung hilft uns, ich habe es gestern schon erwähnt, auch ein sündenfreies Leben zu führen. In Galater 5, Vers 16 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Du kannst auch sagen, wandel in der Salbung und du wirst die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Salbung und Früchte des Geistes, da sehe ich auch nochmal einen ganz engen Zusammenhang. Ihr kennt Epheser 5, Vers 22, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Jetzt habe ich mal eine theologische Frage. Wessen Früchte sind gemeint, wenn die Bibel davon redet, dass wir die Früchte des Geistes hervorbringen? Die Früchte deines Geistes oder die Früchte des Heiligen Geistes? Alle sagen des Heiligen Geistes. Was würdet ihr sagen, wenn der Heilige Geist schon die ganzen Früchte hat? Ich meine, wozu soll er noch Früchte produzieren? Er trägt das in sich. Das sind Eigenschaften von ihm selber. Das ist eine Beschreibung seines Charakterprofils. Muss er das noch entwickeln? Nein. Also geht es über deinen Geist. Dein Geist in Verbindung mit seinem Geist, die Früchte, die aus deinem Geist hervorkommen. Er hat doch schon die Früchte, okay. Aber einige wollen die Hand aufgelegt haben und dann soll die Frucht da sein. Nein, Früchte wachsen, Früchte brauchen Zeit, okay. Gerade diese charakterlichen Eigenschaften, die Gott ja selber hat, es braucht eine Zeit, diese zu entwickeln. Aber die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die Salbung hilft uns. Wisst ihr, die Salbung ist ja da, wenn die Person da ist. So, wenn die Kraft da ist, ist die Person da. Und wenn die Person da ist, ist auch der Charakter der Person da. Und der wird sich entfalten, wenn wir den entsprechenden Lebensstil, die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Das oberste Ziel der Salbung, was ist das? Dass du gut dastehst? Dass die Leute sagen, boah, was für eine Mega-Gesalbte des Herrn? Mr. Mega-Gesalbt? Nein. Das oberste Ziel der Salbung ist nicht die Verherrlichung eines Menschen. Das oberste Ziel der Salbung ist die Verherrlichung Gottes. Die Salbung ist uns nur gegeben, um Gott zu dienen. Die Salbung darf auch nicht misshandelt werden oder instrumentalisiert werden. Die Salbung ist dazu da, Menschen zum Glauben zu führen. Und ich möchte es mal so ausdrücken, jedes Ziel oder das Ziel jeder Salbung, die uns der Heilige Geist zuteil werden lässt, ist dazu da, den Vater zu verherrlichen. Dann ist ein anderer Aspekt von Bedeutung. Wir müssen uns Gedanken machen über das Maß der Salbung. Diesem Aspekt wird wenig Beachtung geschenkt. Aber das Maß der Salbung bedeutet, wir setzen uns mal auseinander mit der Anwesenheitsdichte Gottes. Wenn wir mal Kolosser 1, Vers 16 lesen, ich möchte das mal vorlesen, da heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde, was geschaffen worden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er, Klammer auf Jesus, ist vor allem und alles besteht durch ihn. In diesem Vers ist von einer unsichtbaren Kraft die Rede, die die Moleküle und Atome in der richtigen Position hält. Gott ist in mir, er ist auch in dir. Er ist sogar in deiner Schuhsohle drin mit seiner Allgegenwart. Ist das nachvollziehbar? Glaubt ihr das? Okay, also wenn er in deiner Schuhsohle drin ist, in deiner Kette, in dieser Plakette, durch seine Allgegenwart ist er da drin. Das ist einfach eine Tatsache. Jetzt stell dir mal vor, Gott würde seine Allgegenwart komplett abziehen. Glaubt ihr, die Atome und die Moleküle wären noch da? Oder die wären noch in der Position? Was hätten wir? Ein schwarzes Loch. Ja? Und es gibt die Allgegenwart Gottes. Ein Mann hat in Frankfurt einen Baum umarmt und hat gesagt, dieser Baum ist Gott. Ganz Unrecht hatte er nicht. Gott war mit seiner Allgegenwart im Baum. Aber Gott war natürlich nicht der Baum. Ja, das ist ein Riesenunterschied. So bloß weil Gott allgegenwärtig ist, heißt das nicht, dass Gott das Pult hier ist. Ja. So, es gibt die Allgegenwart Gottes. Dann gibt es einen Prozess rüber zur manifesten Gegenwart Gottes. In Apostelgeschichte 4 zum Beispiel. Da lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Folge von Gebet und Einheit war, dass Gott aufgekreuzt ist, die ganze Städte erbebt hat. Da war offensichtlich mehr zu spüren von seiner Gegenwart, wie in einer Situation, wo man nur die Allgegenwart wahrnimmt und eigentlich kaum etwas spürt. Du weißt, das ist irgendwie, es fühlt sich so wie homöopathisch an. Ja? Du spürst nichts, du siehst nichts. Von der Allgegenwart zur manifesten Gegenwart. Jetzt, ein Mensch lebt in der Allgegenwart, jetzt kommt er zum Glauben. Er wird von Neuem geboren. Was passiert? Wir haben ein bisschen mehr von Gott, stimmt's? Du bist sogar versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich nenne das letzten Endes ein ausbaufähiges Existenzminimum. Ein Appetithäppchen, was Gott dir gibt nach mehr. Es ist seine Person, aber es gibt ein Mehr des Lebens in Gott. Es gibt ein Mehr von Gott in einem Raum. Jeder Schritt unseres Lebens in die Gemeinschaft mit Gott ist automatisch ein Schritt in die höhere Salbung. Jeder Schritt aus der Gemeinschaft mit ihm ist auch ein Schritt aus der Salbung. Wie baut sich die Salbung auf? Jesus hat es gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Er sagt, trefft euch und ihr erlebt mehr von mir. Das ist ganz einfach. Matthäus 18, Vers 20. Dann Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also eine Steigerung der Gegenwart Gottes erleben wir dann, wenn wir Jesus lieben und seinem Wort folgen. Eine dritte Komponente ist, dass Gott sagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Wenn Gott angebetet wird, Jesus sagt, wenn wir ihn anbeten im Geist der Wahrheit, du magst Probleme haben, David hatte ein Riesenproblem. Ziklag, seine Stadt war überfallen, die Frauen waren entführt, die Kinder waren fort, seine eigenen Leute wollten ihn steinigen. Was macht er? Das heißt, er stärkte sich in dem Herrn. Wie hat er das gemacht? Durch Anbetung. Das war seine Strategie. Und er stärkte sich in dem Herrn. Und dann kam die Antwort. Dann kam die Weisheit, dann kam die Idee, dann kam die Strategie und dann kam die Kraft, um aus der Krise rauszukommen. Das heißt, wenn ich die Not anschaue, wird es mir nicht besser gehen. Aber wenn ich ihn anbete, dann baut sich etwas in mir auf, nämlich seine Gegenwart. Weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Gott kann gar nicht anders. Er wird provoziert von deinem Lobpreis. Er sagt, ich muss runter von meinem Thron. Oder da unten muss unbedingt jetzt mal ein Engel hin. Der schreit schon so lange. Tut etwas. Ja. So, die Verantwortung für das Maß der Gegenwart liegt bei uns allen in der Hand. Wenn Gott aufkreuzt, dann geschehen zwei Dinge. Zwei Eigenschaften werden freigesetzt. Einmal der Charakter Gottes und das andere ist die Kraft Gottes. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Ihr seht, die Kraft ist in Verbindung, immer in Verbindung mit der Person. Deswegen ist die Kraft nichts Unpersönliches. Ohne die manifestierte Gegenwart Gottes gibt es keine Demonstration der Kraft. Wir brauchen die Person. Und die Herrlichkeit Gottes, das ist das, was die charakterlichen Eigenschaften Gottes in uns manifestiert. Es gibt Christen, die mehr auf dieser Seite unterwegs sind, die Herrlichkeit Gottes, die Früchte des Geistes entwickeln, aus ihrer Gemeinschaft mit Gott heraus. Sie haben einen noblen Charakter, sie spiegeln das Wesen Gottes zu einem sehr hohen Prozentsatz wider. Und dann gibt es andere, die weniger Charakterentwicklung haben, aber die vielleicht mehr den Glauben entwickelt haben, mehr sich in der Ebene der Kraft bewegen. Und eigentlich ist es wichtig, dass wir beides entwickeln. Das eine hat zu tun mit der Herrlichkeit Gottes, das andere hat zu tun mit der Salbung, sprich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Menschen nicht die Salbung im höheren Maße besitzen, wird das Dienstniveau schwächer sein. Ist ja logisch. Wenn ihr Salbungslevel höher ist, stärker ist bei dir, wird das Dienstniveau stärker werden. Noch einmal, jeder Schritt in die Gemeinschaft mit ihm ist ein Schritt in die höhere Salbung. Jeder Schritt aus der Gemeinschaft ist ein Schritt in die schwächere. Jetzt möchte ich etwas sagen über die Fühlbarkeit der Salbung. Wer von euch hat gestern etwas gespürt? Hast Veränderungen wahrgenommen? Es ist wie wenn du im Swimmingpool bist, du stehst im Wasser, du merkst, ich stehe jetzt im Wasser. Aber du merkst auch, jetzt stehe ich nicht mehr im Wasser. Ja? Jetzt scheint die Sonne. Die Salbung ist im fühlbaren Bereich angesiedelt. Praktisches Beispiel, die Frau, die am Blutfluss gelitten hat. Jesus hat sie geheilt. Aber sie sagte, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Und dann in Markus 5, Vers 29, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Leib, dass sie geheilt war. Sie spürte es, sie merkte es. Sie sagt, boah, da ist eine Kraft jetzt in mich hineingekommen und ich spüre das an meinem Leib. Die Blutung hat aufgehört. Und wie ging es Jesus bei der Situation? Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausging, Vers 30, und zugleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich in der Volksmenge um und sprach, wer hat mein Kleid angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Also Jesus konnte ganz eindeutig fühlen, etwas ist aus mir rausgegangen. Jemand hat mit seinem Glauben etwas aktiviert und es hat mich verlassen. Die Salbung fühlt sich für die vielfältigen Menschen ganz unterschiedlich an. Einige sagen, das ist wie Elektrizität. Andere haben mir beschrieben, es ist ein Taubheitsgefühl. Andere merken es manchmal beim Einatmen. Einige haben es so beschrieben, es ist wie ein Mantel, der auf sie kommt. Andere sagen, es ist, als ob eine Hand auf die Schulter kommt. Andere spüren ein Zittern. Die Auswirkung physischer Natur ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Aber wir wissen, dass es unterschiedliche Stärkegrade gibt und wir das Ganze sehr individuell erleben. Und heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, aber was ist, wenn man überhaupt nichts fühlt? Ich sage dir, ist gar nicht schlimm. Du bist deswegen nicht weniger privilegiert. Ich habe das vorhin nicht beantwortet. Ja? Aber nicht zu fühlen heißt nicht zu empfangen. Wir empfangen nicht im Fühlen. Das möchte ich einfach mal sagen. Es gibt Phasen, wo wir einfach im Glauben gehen. Ich erinnere mich, ich habe von Gott eine Zeit lang mal überhaupt nichts mehr gespürt. Das hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Dann habe ich mich in einem Kloster für 3 Tage eingeschlossen und habe gesagt, Gott, ich möchte mehr von dir sehen. Und ich habe nichts gespürt, nichts wahrgenommen. Nach 3 Tagen höre ich seine Stimme und er sagt, Andreas, die kleinen Schafe trage ich in meinem Arm, die dicken Hammeln müssen nebenher laufen. Okay. Die einen müssen gekuschelt werden. Und vielleicht bist du ja so ein dicker Hammel. Mach dir keine Sorgen um das Gefühl. Ja. Aber du kannst ja beobachten, was passiert, wenn die Salbung auf dir ist und wie die Salbung durch dich fließt und welche Wirkung sie hat. Der Gerechte wird aus Gefühl leben, heißt in Römer 1, Vers 17. Stimmt's? Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Also wichtig ist, dass wir einfach da einen Lernprozess haben, dass wir lernen, wie sich das anfühlt. Und ich habe gestern das Beispiel schon von Elisa gebracht. Elisa hat sich einen Salbungsverstärker geholt. Hat gemerkt, die Salbung ist nicht da. Ich merke offensichtlich, ich kann jetzt prophetisch nicht einfach loslegen. Wenn ich jetzt loslege, kommt nur Spekulation raus. Ich meine, ohne die Salbung zu prophezeien, heißt, dass ich aus dem Unterbewusstsein, aus meinem Unterbewusstsein frei assoziativ irgendetwas konstruiere. Dann schaue ich mir die Person an und interpretiere die Gesichtszüge. Dann bin ich nicht besser wie die Wahrsager, die Astrologen. Das ist genau der gleiche okkulte Humbug. Ja? Sondern das ist keine göttliche Offenbarung. Ja? Das ist vielleicht psychologisches Feingefühl. Aber dieser Mann wusste, die Salbung ist nicht auf mir. Also sagt er, holt mir den Seitenspieler. Und der Seitenspieler haute in die Seiten, bis die Salbung kam, bis die Kraft kam. Und dann macht er seinen Mund auf und prophezeite und sagte, so spricht der Herr. Und dann hatte der Herr auch gesprochen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass die Salbung für das Wort der Erkenntnis da ist, dass das Wort der Erkenntnis, was man ausspricht, nämlich Gott wird jetzt eine Person heilen, die dies und jenes Leiden hat, wenn die Kraft noch nicht da ist und ich spreche es aus, was passiert? Dann ist zumindest diese Spontane nicht da. Dann kann das später, weil der Herr es gezeigt hat, weil er das sowieso machen wollte, kannst du es voll verpassen. Ich war in einer Gruppe, es fällt mir jetzt ein, in England, wir hatten einen Heilungsworkshop. Es waren circa 16 Personen im Raum. Und Gott hat mir einen Haufen Worte der Erkenntnis gegeben. Es waren nur 16 Personen. Das ist eigentlich gefährlich, kannst du schnell daneben treffen. Ja. Das ist, als ob du mit einem kleinen Schneeball probierst, ja, irgendeine dünne Säule zu treffen. Und der Herr sagte mir etwas und die Krankheitsbilder waren dort vertreten. Dann sagte er mir, das ist eine Person, die hat an einem Auge einen richtigen Schaden. Und es war niemand da. War peinlich erstmal, ja. Ist niemand da. 10 Minuten später, oder 5 Minuten, ich weiß nicht mehr genau, geht die Tür auf und da kam ein Mann rein, ich weiß heute noch seinen Namen, Bob Lucas, weil wir haben da einen Healing-Tanz drüber berichtet. Er kam rein und sagt, wo ist der Heilungsworkshop? Ich habe ein Problem am Auge und so weiter. Der war wirklich auf dem einen Auge eine totale Sehstörung, das war durch einen Unfall passiert, ein riesiger Zementsack war ihm irgendwie von so einem Baugerüst auf den Kopf gefallen und das hatte irgendetwas zerstört an seinem Auge. Und Gott hat sein Auge geheilt. Und ich hatte das Wort zu früh. Ich habe es zu früh rausposaunt. Wichtig ist, dass wir im Rhythmus Gottes sind und da sind wir immer lernfähig und ausbaufähig. Okay. Dann hatte ich gestern etwas erwähnt von der manifesten Gegenwart, die man praktizieren kann. Menschen kommen ganz unterschiedlich auf ihre Wattzahl. Ich kenne jemanden, der liest einfach diese Schriftstellen. Die Schriftstellen lösen einen Glauben aus, führen ihn einfach in eine Dimension der Kraft, weil diese Worte, die Jesus gesprochen hat, Geist und Leben sind. Und das lädt diese Person auf. Andere, wie gesagt, machen es wie der Elisa oder die Catherine Kuhlmann. Die brauchen einen 300-Mann-Chor, der singt und dann kommen sie auf ihre Wattzahl. Ja? Aber was machst du, wenn du diesen 300-Mann-Chor eben nicht hast? Ja? Da musst du mit der Salbung gehen, mit deiner Standardsalbung. Dann stellst du um auf Standard. Wenn ich auf Esoterik-Tage gegangen bin, mit dem Ziel, Esoteriker zum Glauben zu führen, dann haben einige Christen gesagt, boah, weißt du, was hier im Raum gemacht wurde für ein okkulter Krempel? Ich habe gesagt, entspann dich. Ja. Ich weiß, dass die einzige Salbung, die jetzt hier reinkommt, die ist, die mit mir hier reinspaziert. Und die lasse ich jetzt hier raus. Ja. Und das fließt. Und es fließt. Wir müssen ein Vertrauen haben in die Salbung, die in uns ist. Ein Vertrauen haben in die Dienstsalbung, dass sie auf uns kommt, wenn wir sie brauchen. Denn wenn ich predige, muss sie auf mich kommen. Ja. Wenn ich diene, muss sie auf mich kommen. Und sie kommt auf mich. Warum? Weil ich dazu berufen bin. Und du auch. Sie kommt auf die Jünger und Jüngerinnen, ja, damit sie den Job machen können. Dann heißt es, der Paulus redet davon, dass er Gott mit seinem Geist dient. Nun, du bist Geist, in Römer 1, Vers 9, er dient Gott mit seinem Geist. Im 1. Korinther 6, Vers 17, da heißt es, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Es geht um eine innige Verschmelzung zwischen deinem Geist und Gottes Geist, sodass man am Ende gar nicht mehr weiß, wo hört dein Geist auf und wo hat deiner angefangen.